Ich habe die große Ehre, den Reigen hier zu eröffnen. Und in Ehrfurcht vor den großen Namen, die da drüben sitzen, die nach mir dran sind, habe ich beschlossen, mich hier auf eine sehr bescheidene und eher dienende Rolle zu beschränken. Ich werde sozusagen als Hintergrundgemälde für unsere späteren Diskussionen ein paar Punkte ansprechen, die sich bei diesen beiden Herren und vielleicht auch mal ein bisschen bei Lenin finden. Punkte, deren Berücksichtigung ich für bedenkenswert halte, wenn wir das Thema unseres heutigen Tages diskutieren. Ursprünglich hatte ich die Idee, das sehr eng an den Klassikertexten zu machen. Das drohte aber stark, die Zitatenhuberei auszuarten. Deshalb trage ich das Ganze jetzt ein bisschen freier vor in eigenen Worten. Wenn sich jemand für die Textstellen interessiert, auf die ich mich da im Einzelnen beziehe, bitte ich einfach nachzufragen. Dann liefere ich die gerne nach. Ups, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das habe ich mit euch vor. Wenn man sich mit wissenschaftlichem Sozialismus oder das, was Marx unter Sozialismus-Kommunismus versteht, macht es ganz viel Sinn, sich kurz zu überlegen oder ins Gedächtnis zu rufen, wovon er sich eigentlich abgrenzt. Das soll als erster Schritt kurz angesprochen werden. Dann so ein paar Grundsätzliches zur Herangehensweise an dieses Thema nachkapitalistische Gesellschaften. Als nächsten Punkt dann etwas über die positiven Bestimmungen, die es gibt, die es sehr wenig gibt bei Marx und Engels, aber die es hier und da ein bisschen gibt. Beschränkt sich auf ein paar Seiten, aber immerhin steht da was. Und zum Schluss ein Fazit und ein kleines politisches Schlusswort. Wenn Zwischenfragen sind, immer gerne nur zu. Gut, allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz, Marx hat den Kommunismus ja nicht erfunden. Vor ihm gab es andere, die kommunistische Gesellschaften gedacht und teilweise sogar schon gelebt haben. Einer der ganz wichtigen, historisch wirkungsmächtigsten feiert dieser Tage sein 500. Jubiläum. 1515, 1516 ist die Utopia geschrieben worden, in der eine kommunistische Gesellschaft auf Basis von Gemeineigentum und gemeinsamer Arbeit geschildert wird. Ich nutze diesen Sachverhalt, weil ich dafür bezahlt werde, für einen kleinen Werbeblock. Die marxistischen Blätter haben derzeitige Schwerpunktausgabe diesem Jubiläum gewidmet. Wer sich für utopisches Denken und das Für und Wider interessiert, dem sei das da ans Herz gelegt. Werbeblock Ende. Was hatte der Werbeblock mit meinem Thema zu tun? Der utopische Sozialismus, insbesondere natürlich der nicht von Herrn Morus, sondern der des 19. Jahrhunderts, zählt zu den geistesgeschichtlichen Quellen des Marxismus. Um den marxischen Ansatz zu würdigen, ist es sicherlich sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, woran Marx da anknüpfen konnte und natürlich auch, wovon er sich zugleich abgrenzte. Marx knüpfte an und grenzte sich ab an eine Form von Kapitalismuskritik, die in der Tradition der Aufklärung den mittlerweile siegreichen Kapitalismus vor den Richterstuhl der Vernunft zog. Eine Kapitalismuskritik, die die Versprechen der bürgerlichen Revolution an der Realität maßen, mit der Realität der bürgerlichen Herrschaft verglichen und die diesen Maßstab nach dem Anliegen dazu führten, diese Gesellschaften zu verwerfen. Es ist gemessen an der Vernunft nicht vernünftig, wenn die arbeitenden Menschen im Elend leben und die Müßiggänger prassen. Es ist nicht vernünftig, Kinder in Bergwerken zu vergraben. Es ist nicht vernünftig, wenn eine rapide Zunahme an gesellschaftlichem Reichtum auf der einen Seite mit einer Zunahme an Elend einhergeht. Es ist nicht vernünftig, wenn Industriemagnaten sich Paläste bauen und die Arbeiter in ihren überfüllten Wohnungen an Schwindsucht dahinrichten. Eine solche Kritik, die den Kapitalismus als unvernünftige Ordnung verwarf, führte zur Herausbildung von Vorstellungen, wie denn jetzt eine bessere Ordnung aussehen könnte. Zum Beispiel, ich mache jetzt nur Name-Dropping, bei solchen Herren, das ist Henri de Saint-Simon und das ist Charles Fourier. Hier sieht man zum Beispiel ganz schön, wie so eine Ordnung aussehen könnte. Das ist ein fourierisches Phalanstère, wenn man sich die Architektur mal anguckt. Das ist orientiert am Louvre, nur dass da nicht der Hochadel wohnt, sondern die Arbeiter. 1620 Leute im Idealfall, produzieren da landwirtschaftlich und industriell, haben Zugriff auf Kulturgüter, leben die freie Liebe, haben Bildungssystem, Kinderbetreuung und alles so viel besser als das, was in der Zeit von Charles Fourier das normale Arbeiterschicksal war. Es gab sogar Leute in dieser Zeit, die das versucht haben umzusetzen, jetzt nicht genau das, aber ähnliches, wie zum Beispiel diesen hier, Herr Robert Owen, englischer, schwerreicher Kapitalist, in seiner Zeit vielleicht so berühmt wie heute ein Bill Gates oder so, hat zunächst sehr weite soziale Reformen in seiner Fabrik in New Lanark durchgeführt, Das war ihm nicht genug, dann ist er in die USA gegangen und hat versucht, in New Harmony eine kommunistische Mustersiedlung aufzubauen, die nach ein paar Jahren gescheitert ist, aber den Ansatz immerhin gab. Gut, was ist so interessant und so wichtig an utopischer Literatur, so wichtig, dass sie zu einer Quelle des Marxismus werden konnte? Ich nenne mal drei Dinge. Erstens, zumindest die bessere utopische Literatur spinnt nicht einfach irgendwelche Phantasmen aus. Sie malt nicht irgendwelche Traumbilder, sondern die bessere utopische Literatur von Morris bis Saint-Simon und Fourier basiert stets auf einer sehr scharfen, sehr kritischen Gegenwartsanalyse. Die eigentliche Utopie ist dann das Gegenstück dieser Gegenwartsanalyse. Und die Analyse wird nicht falsch und nicht unfruchtbar, nur weil sich die Utopie nicht verwirklichen lässt. Zweitens, auch wenn sich die großen Utopien nie zur Gänze haben verwirklichen lassen, so heißt das nicht, dass nicht einige von ihnen Ideen beinhaltet hätten, die geniale zukunftsweisend waren. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Utopie ist eine Form, über die Gegenwart hinaus zu denken. Die Gegenwart ist schlecht, aber sie muss nicht schlecht bleiben. Die Welt ist zum Besseren veränderbar. Viele, nicht alle, aber viele Utopien haben ein revolutionäres Moment. Vor Marx gab es im Wesentlichen zwei Formen, das radikal andere, das gesellschaftlich radikal andere zu denken. Das eine war der christliche Chiliasmus und das andere war eben die Utopie. Und warum der christliche Chiliasmus für den Marxismus keinen sonderlich geeigneten Anknüpfungspunkt gebildet hat, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber die Utopie, die bildete einen. Und dieser Anknüpfungspunkt war für Marx notwendig, weil sowohl die klassische politische Ökonomie als auch die klassische deutsche Philosophie hier Blindstellen hatten. Selbst ein Hegel, der ja nun wirklich der Denker der Entwicklung schlechthin ist, sogar der Denker der historischen Entwicklung, hatte da eine Blindstelle. Der kam nicht über die bürgerliche Gesellschaft und den aufgeklärten Staat hinaus. Für den jungen Marx war entscheidend, dass er nach Jahren der Hegelei auf eine Literatur gestoßen ist, die diesen Schritt gegangen ist, die einerseits knallhart die Widersprüche der bestehenden Gesellschaft thematisiert hat, die aber andererseits über diese Gesellschaft hinausgedacht hat. So, nachdem ich nun eine große Lobrede auf Utopien gehalten habe, stellt sich natürlich die Frage, warum Marx kein Utopist war. Ich zitiere mal der etwas spöttischen Engels, der sagt über die Utopien, dass die wirkliche Vernunft und Gerechtigkeit bisher nicht in der Welt geherrscht haben, kommt nur daher, dass man sie nicht richtig erkannt hatte. Es fehlte eben der eine geniale einzelne Mann, der die Wahrheit erkannt hat. Dass er jetzt aufgetreten, dass die Wahrheit gerade jetzt erkannt worden, ist nicht ein aus dem Zusammenhang der geschichtlichen Entwicklung mit Notwendigkeit folgendes, unvermeidliches Ereignis, sondern ein rechter Glücksfall. Er hätte ebenso gut 500 Jahre früher geboren werden können und hätte damit der Menschheit 500 Jahre Irrtum, Kämpfe und Leiden erspart. So, was Engels hier in etwas ironischer Form unter anderem anspricht, das ist die Frage nach den Verwirklichungsbedingungen utopischer Ideen. Sind diese Ideen, so gut sie sein mögen, überhaupt zu verwirklichen? Sind die Mittel da, sie zu verwirklichen? Und wer soll sie denn verwirklichen? Die klassischen Utopisten des frühen 19. Jahrhunderts appellierten oft an die Mitglieder der herrschenden Klasse. Das machte sogar Sinn, weil wenn man sich die Arbeiterklasse in dem damaligen Zustand anguckte, dann war es relativ schwer darauf zu kommen, dass die diejenigen sein sollten, die die bessere Gesellschaft umsetzen können. Also appellierte man an die, die die Macht und das Geld hatten. Und die dritte, vielleicht wichtigste Frage, läuft Geschichte überhaupt so ab, dass da irgendeiner eine gute Idee hat und die anderen setzen die dann um? Oder gibt es nicht bestimmte erkennbare historische Gesetzmäßigkeiten, nach denen menschliche Gesellschaften sich entwickeln? Und muss ich diese Gesetzmäßigkeiten nicht erstmal kennen? Der wissenschaftliche Sozialist steht zum utopischen Sozialist wie der Ingenieur zum Magier. Der Magier bricht die Naturgesetze und zwingt der Natur seinen Willen auf. Der Ingenieur erkennt die Naturgesetze und wendet sie an. Um es mit Francis Bacon zu sagen, die Natur wird durch Unterwerfung besiegt. Oder Hegel, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Weil er Einsicht in die Notwendigkeit hat, weil er die Naturgesetze kennt, hat der Ingenieur Erfolg und der Magier versagt. Frage ist, ob wir nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene den Magier in Hogwarts lassen sollten und nach gesellschaftswissenschaftlichen Gesetzen fragen sollten. Marx fasst den Sozialismus, den Kommunismus nicht als die beste Idee, die die schlechte Gegenwart verdrängen soll. Er begreift ihn als Produkt der Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaft selbst. Das Neue wird nicht gegen das Alte, gegen die bestehende Realität gestellt, sondern die bestehende Realität wird auf Tendenzen hin untersucht, die das Neue hervorbringen. Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Um zu verdeutlichen, wie sowas gedacht werden kann, möchte ich an zwei Begriffe erinnern, die ein Hegel geprägt hat und die im Marxismus eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Nämlich die Begriffe Aufhebung und bestimmte Negation. Fangen wir mit der Aufhebung an. Sie wissen, erinnern sich, wenn nicht, erfahren Sie es jetzt, dass der Begriff der Aufhebung in der klassischen deutschen Philosophie zugleich dreierlei Bedeutung hat. Aufhebung, ich hebe etwas auf, kann bedeuten, ich vernichte es. Aufhebung, ich hebe etwas auf, kann bedeuten, ich bewahre es. Und aufheben kann heißen, ich hebe es auf eine höhere Stufe. Bezogen auf die neue Gesellschaft. Die neue Gesellschaft negiert die alte. Der Sozialismus negiert den Kapitalismus, indem er ihn vernichtet. Nach der siegreichen Revolution ist der Kapitalismus weg. Aber der Sozialismus bewahrt den Kapitalismus in dem Sinne, dass er sich auf die Ergebnisse der kapitalistischen Epoche stützt. Und zwar in hunderterlei Hinsicht. Ich habe jetzt hier nochmal bunt gemischt ein paar Punkte, an die man da denken könnte, auf die Folie geschrieben. Also, er stützt sich auf die Produktivkraftentwicklung der kapitalistischen Epoche, auf die Industrialisierung, auf die Vernichtung des kleinen Eigentums, auf die Zerstörung feudaler und patriarchaler Bindungen, auf die Herausbildung einer Klasse ohne Produktionsmittel, auf die Urbanisierung, auf die Herausbildung einer Weltgesellschaft, Globalisierung, auf Konzentration und Zentralisation von Kapital und damit auch von Produktionsmitteln, auf planvolles Wirtschaften, auf Kommunikations- und Informationstechnologien und auf tausend andere Punkte mehr. Schließlich hebt der Sozialismus die Errungenschaften der kapitalistischen Epoche auf eine neue Stufe. Um hier Zeit zu sparen, nur zwei Beispiele. Produktivkraftentwicklung. Die wird im Kapitalismus ja nicht nur gefördert, die wird ja auch gehemmt. Produktivkraftentwicklung wird treibhausmäßig gefördert, wo sie Profit verspricht und dann ohne Rücksicht auf Verluste. Produktivkraftentwicklung findet nicht statt, wo kein Profit in Aussicht steht. Sinnvolle, arbeitssparende Technologien werden nicht eingesetzt, wenn es keinen zusätzlichen Profit bringt. Die Textilindustrie ist aus Deutschland verschwunden, weil das minderjährige Mädchen im Slum mit der alten Nähmaschine billiger produziert als eine deutsche Textilarbeiterin mit moderner Maschinerie. Die Pharmaindustrie entwickelt sehr erfolgreich hochwirksame Produkte gegen Wohlstandskrankheiten. Sie ist nicht sonderlich interessiert an der Entwicklung von Medikamenten, die lebensbedrohend sind für ein Kind im Slum von Neu-Delhi. Warum? Weil am Zipperlein der Mittelstandshausfrau sich besser Geld verdienen lässt, als an den lebensbedrohlichen Krankheiten in der Entwicklung. Derartige Hemmnisse der wissenschaftlich-technischen Entwicklung werden im Sozialismus, so steht zu hoffen, beseitigt. Auf Kuba werden Medikamente entwickelt, die Menschen aus Entwicklungsländern helfen. Nicht, weil die sie teuer bezahlen können, sondern weil sie sie brauchen. Zweiter Punkt. Planvolles Wirtschaften haben wir schon im Kapitalismus. Man kann nur bewundern, wie vorausschauend, wie detailgenau flexibel in modernen Großunternehmen geplant wird. Da könnten sich sozialistische Planer 7 Scheiben von abschneiden. Aber die Planung beschränkt sich auf den einzelnen Konzern oder sie integriert vielleicht noch Zulieferer und Abnehmer. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene herrscht nach wie vor Konkurrenz und Anarchie. Da herrscht der Versuch, den Konkurrenten auszustechen, seine Pläne zu durchkreuzen, ihn nach Möglichkeit zu vernichten. Und das mitunter im wahrsten Sinne des Wortes. Auf eine höhere Stufe heben, diese hier, eine Planung zu entwickeln, die alle Bereiche der Wirtschaft umfasst, die nach Möglichkeit alle ökonomischen Tätigkeiten miteinander abstimmt und koordiniert. Kommen wir zu meinem zweiten Begriff, der natürlich mit dem ersten zusammenhängt, den Begriff der bestimmten Negation. Mit Blick auf die Uhr spare ich Ihnen die beiden Zitate, die ich da habe, und sage in eigenen Worten. Auf eine einfache Formel gedacht, bedeutet bestimmte Negation, dass das Neue nicht bloß ein anderes ist, das an die Stelle des Alten tritt. Das Neue ist vielmehr durch das Alte bestimmt. Es negiert das Alte, aber auf eine Weise, die durch das Alte selbst gesetzt ist. Primitive Analogie, der Erwachsene ersetzt das Kind, er negiert das Kind, aber der Erwachsene ist durch seine Kindheit geprägt. Er wäre nicht dieser Erwachsene, hätte er nicht diese Kindheit gehabt. Das Neue ist immer Produkt des Alten. Es ist die Entwicklung des Alten, die das Neue hervorruft. Hier gibt es Freiheitsgrade, und zwar im gesellschaftlichen Bereich sicherlich weit mehr als im Bereich der Natur. Aber diese Freiheit ist nicht unbeschränkt. Es kann kein Sprung vom Säugling zum Greis oder vom Greis zum Jugendlichen geben. Ebenso sind Sprünge in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht beliebig. Ich kann nicht beliebig aus vormodernen Zuständen in den entwickelten Sozialismus springen. Versuche, dies zu tun, wurden entweder mit extrem hohen Opfern bezahlt oder sie scheiterten grausam. Gut. So viel erstmal zur grundsätzlichen Herangehensweise an das Problem einer den Kapitalismus progressiv ablösenden Produktionsweise. Werden wir jetzt ein bisschen konkreter und schauen uns die von Marx im Kapital beschriebenen ökonomischen Entwicklungen etwas genauer an. Etwas genauer, wir machen hier keinen Kapitalkurs, wann der stattfindet, kann man hier auch nachlesen. Aber doch noch so genau, dass wir uns vielleicht ganz kurz den Aufbau des ersten Bandes vergegenwärtigen. Marx beginnt mit der Ware. Genauer, er beginnt mit den allgemeinsten Bestimmungen des Begriffs Ware. Mit Bestimmungen, wie sie jeder Ware, so sie denn Ware ist, zukommt. Nicht erst mit der kapitalistischen Ware, das sage ich gegen die sogenannten neuen Marx-Leser, mit denen bin ich da nicht ganz einer Meinung. Marx betrachtet im ersten Abschnitt die Ware im Allgemeinen, auch die vorkapitalistische Ware, und das ist wichtig für das Verständnis seiner Analyse. Es ist auch wichtig für das Verständnis seiner Herangehensweise an das Problem nachkapitalistischer. Marx betrachtet die Ware, das Warenverhältnis nicht statisch. Er betrachtet es historisch dynamisch. Die im allgemeinen Begriff der Ware angelegten Bestimmungen treiben das Warenverhältnis zur Entwicklung. Zum Beispiel. Zur Entwicklung des Warenverhältnisses, zum Ausgreifen des Warenverhältnisses auf gesellschaftliche Bereiche, die zuvor nicht warenförmig organisiert waren. Zur sukzessiven Entfaltung der Wertform. Zum Übergreifen der Warenform auf die menschliche Arbeit. Zur Herausbildung des Kapitalverhältnisses. Zur Entwicklung innerhalb des Kapitalverhältnisses selber, denken wir nur an den Übergang von der formellen zur reellen Subsumption der Arbeit und des Kapitals. Denken wir über Marx hinaus, nicht zuletzt an unsere eigene Epoche, an den sogenannten Neoliberalismus, an die Art und Weise, wie noch letzte Lebensbereiche und die letzten Winkel der Gesellschaft warenförmig zugerichtet werden. Dieser Prozess der Entwicklung des Warenverhältnisses ist nicht linear und er ist nicht bruchlos. Er traf historisch immer wieder auf Widerstände und wurde auch mal hier und da zurückgeworfen, sogar deutlich. Aber der Prozess der Entwicklung des Warenverhältnisses ist fortgeschritten und mit seinem historischen Fortschritt hat er an Macht und Gewalt gewonnen. Er hat alle ihm in den Weg gelegten Hindernisse bisher erfolgreich und mit großer Gewalt beiseite gebracht. Hier liegt auf der einen Seite das durchaus revolutionäre, das progressive Element der kapitalistischen Warenproduktion, wie es auf den ersten Seiten des Kommunistischen Manifestes ja geradezu hymnisch besungen wird. Hier liegt aber zugleich die gefährliche, die brutale, die alle Zivilisationen gefährdende Seite dieser Entwicklung. Das Große bei Marx ist nicht, dass er diese letztere, die grausame und die gefährliche Seite der Entwicklung der Warenproduktion erkannt hat. Das hatten vor ihm nämlich schon andere. Das hatte auch schon der vorhin erwähnte Thomas Morus vor 500 Jahren drauf. Das Große bei Marx ist, dass er die Grenze der Entwicklung, der Grenze dieser Entwicklung der Warenproduktion nicht außerhalb dieser Entwicklung sucht. Die Grenze ist nicht irgendwas, was verständige Menschen dieser Entwicklung von außen entgegensetzen. Die wahre Schranke der kapitalistischen Entwicklung wird gesetzt durch die kapitalistische Entwicklung selbst. Die Entwicklung der kapitalistischen Warenproduktion selbst bringt die Widersprüche hervor, die an ihre historische Grenze setzen. Kleines Zitat aus dem Kapital. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Ich diskutiere jetzt nicht, wie realistisch das ist, das können wir im Anschluss. Ich referiere hier Marx, okay? Gut. Die Entwicklung der kapitalistischen Warenproduktion selbst macht ihre Aufhebung möglich und notwendig. Sie tut das, indem sie die sozialen, technischen Voraussetzungen für eine höhere ökonomische Formation geschaffen hat. Sie tut es auch, indem sie ihre eigenen gesellschaftlichen und mittlerweile sogar natürlichen Voraussetzungen untergräbt. Sie tut das leider nicht, indem sie sich von heute und morgen in Luft auflöst. Sie tut es nicht, indem sie uns die goldenen Schlüssel zum kommunistischen Utopia in die Hand drückt und dann in aller Stille verscheidet. Dass sie das nicht so tut, ist ein Riesenproblem. Aber das ist nicht mein Thema heute, sondern mein Thema waren ja die auch positiven Bestimmungen, die bei Marx und Engels sich über den Sozialismus finden. Und diese, wie ich gerade sagte, Bestimmungen, die positiven Bestimmungen zum Thema Sozialismus sind sehr wenige. Ich denke, wenn man alles in der Mega zusammenpackt, die Experten mögen mir widersprechen, aber ich tippe mal so, man käme auf 4-5 Seiten. Und die sind teilweise redundant, sich wiederholt. Das bekannteste und vielleicht auch zusammenhängendste findet sich in den Randglossen Kritik des Gothaer Programmentwurfs. Ein paar dürre Bemerkungen gibt es auch im Kapital und hier und da verstreut. Ich beschränke mich stichwortartig auf wenige Aspekte, die ich für zentral halte. Und sicherlich zentral ist die Idee, dass es Phasen der kommunistischen Entwicklung gibt. Sozialismus bei Marx ist ja, wie vorhin ausgeführt, keine Utopie. Es ist keine ideale Gesellschaft, die einmal installiert wird und dann ist alles toll. Marx denkt nicht in Zuständen, Marx denkt in Entwicklungen. Der Kapitalismus ist nicht einfach ein unschöner Zustand, sondern eine sich entwickelnde Produktionsweise, deren Entwicklung an historische Grenzen stößt. Der Sozialismus ist nicht einfach ein besserer Zustand, er ist die bestimmte Negation des Kapitalismus und selbst eine sich entwickelnde Produktionsweise. In seiner Kritik des Gothaer Programmentwurfs bringt Marx dies mit der Unterscheidung von diesen zwei Phasen der kommunistischen Gesellschaft zum Ausdruck und erst in seiner zweiten Phase entwickelt sich der Kommunismus auf eigener Grundlage. Die erste Phase ist die Phase, die mit Marx' Worten noch über und über mit den Muttermalen der alten Gesellschaft behaftet ist. Heute nennen wir diese erste Phase des Kommunismus üblicherweise Sozialismus. Jede neue Gesellschaft ist mit den Rudimenten der alten Gesellschaft behaftet. Im Fall des Sozialismus ist das aber problematischer als im Falle der vorangegangenen Gesellschaftsformation. Die kapitalistische Produktionsweise hatte sich bereits innerhalb der feudalistischen Strukturen entwickelt. Die bürgerlichen Revolutionen hatten die Existenz und das Erstarken eines kapitalistischen Sektors innerhalb der feudalen Gesellschaften zur Voraussetzung. Das Bürgertum siegte politisch, nachdem es ökonomisch bereits zur herrschenden Klasse aufgestiegen war. Im Hinblick auf den Sozialismus ist das grundsätzlich anders. Innerhalb des Kapitalismus gibt es keine sich entwickelnden sozialistischen Strukturen. Es gibt keine immer stärker werdenden sozialistischen Unternehmen, die den kapitalistischen Unternehmen den Rang ablaufen würden. Es gibt allenfalls hier und da ein paar ganz hübsche Nischen, aber diese hübschen Nischen werden nur so lange existieren, wie sie relativ unbedeutend sind. Kapitalistische Produktionsverhältnisse sind weitgehend spontan entstanden. Sozialistische Produktionsverhältnisse müssen mit Willen und Bewusstsein geschaffen werden. Sie können erst geschaffen werden, wenn diejenigen, die ein Interesse an ihrer Erschaffung haben, stark genug geworden sind, diesen Interessen auch Geltung zu verschaffen. Die klassische Ausdruck, Diktatur des Proletariats, ist nicht die Folge, sondern die Voraussetzung der Entstehung sozialistischer Produktionsverhältnisse. Der Sozialismus ist eine Übergangsgesellschaft. Utopia und Neuatlantis waren statische Gesellschaften. Die waren so perfekt, dass sie keiner weiteren Verbesserung mehr bedurften. Der Sozialismus ist nicht perfekt, der Sozialismus ist notwendig defizitär. Und je rückständiger der Kapitalismus ist, der da überwunden wurde, je unerfreulicher der Ausgangspunkt der sozialistischen Entwicklung, desto weiter ist der Weg in die höhere Phase, desto notwendiger, desto defizitärer ist die junge sozialistische Gesellschaft. Ich sage das, by the way, auch gegen jene Kritiker der realsozialistischen Staaten, die gesellschaftliche Wirklichkeit in diesen Staaten an einem Ideal messen und dann selbstverständlich für zu leicht befinden. So geht es nicht. Die Frage ist nicht, ob sozialistische Revolutionäre es schaffen, innerhalb weniger Jahre die Gesellschaft zu verwirklichen, die wir gerne hätten. Die Frage ist, was machen sie aus dem Vorgefundenen? Welche Möglichkeiten haben sie, progressive Entwicklungen zu forcieren und wie nutzen sie diese Möglichkeiten oder wie vielleicht auch nicht? Daran zu messen, nicht an einem abstrakten Ideal. So. Was bedeutet das nun alles im Hinblick auf das ökonomische Fundament sozialistischer Gesellschaften? Marx analysiert den Kapitalismus, wie gesagt, als sich entwickelnde Warenproduktion, als an die Grenzen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten stoßende Warenproduktion. Wenn ich vor diesem Hintergrund sinnvolle Aussagen über die politische Ökonomie eines Sozialismus machen will, dann muss ich den Sozialismus als bestimmte Negation dieser entwickelten Warenproduktion fassen. Alle sozialistischen Klassiker, nicht nur Marx und Engels, sondern auch Rosa Luxemburg und Hilferding und auch anderslautenden Gerüchten zum Trotz ein gewisser Lenin, sind sich darin einig, dass das Wesen der sozialistischen Ökonomie in der Aufhebung der Warenproduktion besteht. Rosa Engels, mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft ist die Warenproduktion beseitigt und damit die Herrschaft des Produkts über die Produzenten. Oder Lenin, was den Sozialismus angeht, so besteht dieser bekanntlich in der Aufhebung der Warenproduktion. Bei Lenin, wie bei Marx, wie bei Luxemburg, wie bei Hilferding, Sind sozialistische Gesellschaften solche, in denen die Warenproduktion wenigstens in den Kernsektoren der Gesellschaften überwunden ist? Das heißt, es sind Gesellschaften, in denen es nicht um den profitablen Verkauf von Waren geht, sondern um die Güterversorgung. In sozialistischen Gesellschaften werden Güter produziert, weil Menschen sie brauchen, nicht weil man sie gewinnbringend verkaufen kann. Waren hingegen werden nicht produziert, um notleidenden Menschen zu helfen. Waren werden produziert, um sie gegen anderes, normalerweise gegen Geld, auszutauschen. Eine Produktion, die auf die Befriedigung der Bevölkerung, der Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet ist, ist keine Warenproduktion. Warum nicht? Weil eine Warenproduktion keine Warenproduktion ist, wenn sie ein anderes Ziel hätte als den Warenverkauf. Und zwar den Verkauf an die Leute, die die Ware bezahlen können und nicht an die Leute, die die Ware brauchen. Das sage ich auch gegen den immer mal wieder in Mode kommenden Marktsozialismus, die sozialistische Marktwirtschaft und so weiter. Ich denke nicht, dass das mit Marx und Engels zu machen ist. Sofern der Sozialismus Sozialismus ist, haben wir keine Marktwirtschaft mehr. Und solange wir noch eine Marktwirtschaft haben, haben wir keinen Sozialismus. Aber, und dieses Aber sah der gute Lenin doch etwas klarer als seine Vorgänger, auch weil er historisch in der Geschichte schon ein bisschen weiter war. Der Sozialismus, die erste Phase des Kommunismus, ist ja nun eine Übergangsgesellschaft. Sie ist bedeckt mit den Muttermalen der alten Gesellschaft. Nicht nur politisch, kulturell, juristisch und so weiter, sondern auch ökonomisch. Und diese alte Gesellschaft ist eine, die bis in den letzten Winkel von Ware- und Geldverhältnissen beherrscht ist. Gibt es Waren und Märkte im Sozialismus? Natürlich gibt es die. Wenn wir nicht annehmen, dass da einer kommt und die vorsozialistischen Verhältnisse wegzaubert, dann folgt zwingend, dass Waren, Geld und Märkte eine ganze Zeit lang, möglicherweise eine ganze Epoche lang, fortexistieren werden. Marktsozialisten freuen sich darüber, weil Märkte ja angeblich so toll und so flexibel und so effizient sind. Ich persönlich freue mich nicht darüber. Ich sehe darin ein nicht zu unterschätzendes Destruktionspotenzial, sowohl ökonomisch als auch politisch. Ich reihe mich aber auch nicht ein bei den neumarktklugen Kritikern des Realsozialismus, die diesen Gesellschaften wegen der Fortexistenz von Ware- und Geldverhältnissen vorgeworfen haben, sie wären nicht sozialistisch. Da müsste man dann ein Konzept vorlegen, wie man denn in wenigen Jahren über Jahrhunderte gewachsene ökonomische Strukturen beiseite nimmt. Man kann, meiner Meinung nach muss man, die Kernsektoren der Ökonomie der Profitlogik entziehen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Produkte dieser Sektoren ihren wahren Charakter verlieren. Ganz oder teilweise. Ist das noch nicht erfolgt, haben wir noch keinen Sozialismus. Vielleicht haben wir dann eine Gesellschaft, deren politisch führende Leute sich die Errichtung eines Sozialismus auf die Agenda geschrieben haben, die das anstreben. Aber wir haben noch keine Gesellschaft, deren Ökonomie auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet ist. Wir haben dann eine Gesellschaft, die sich diese Aufgabe endlich gestellt hat, die sie aber noch nicht verwirklicht hat. Die Umwandlung einer kapitalistischen in eine sozialistische Gesellschaft ist ein Prozess. In solchen Prozessen gibt es Zwischenetappen, Übergangsformen, Ungleichzeitigkeiten, es gibt neben gesellschaftlich kontrollierten und bewusst im Interesse der Bevölkerung geplanten Sektoren der Wirtschaft auch noch Sektoren, die auf individuelle Profitmaximierung ausgerichtet sind. Und beide Bereiche kommen sich gerne mal wechselseitig in die Quere. Es gibt neben Formen sozialistischen Eigentums notwendig auch vorsozialistische Eigentumsformen. Und es gibt Zwischen- und Übergangsformen. Das genossenschaftliche Eigentum beispielsweise ist eine solche Übergangsform. Genossenschaftliches Eigentum ist insofern sozialistisches Eigentum, als es denen gehört, die damit arbeiten. Es ist kollektiver Besitz der Mitglieder der Genossenschaft und wird in ihrem Sinne angewendet. Es ist insofern kein sozialistisches Eigentum, als es Partikularinteressen dient. Nämlich den Interessen der Mitglieder der Genossenschaft im Gegensatz zu den Interessen der Mitglieder der Nichtmitglieder der Genossenschaft. Es handelt sich um mehr oder minder unabhängige Betriebe, die ihre Güter austauschen. Es handelt sich um Warenproduktion. Ziel ist nicht die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse im Allgemeinen, Ziel ist die Befriedigung der Bedürfnisse der Genossenschaften. Volkseigentum, was weiß ich, VEB, Sofiose oder wie das immer mal geheißen haben mag, ist hingegen eine Form sozialistischen Eigentums, das nicht mehr Partikularinteressen dienen soll. Es ist dafür da, zumindest dem Ideal nach, den Interessen der gesamten Gesellschaft zu dienen. Es ist damit gegenüber dem genossenschaftlichen Eigentum die höhere Eigentumsform. Aber es ist eine Form, für deren erfolgreiche Durchsetzung auch höhere Voraussetzungen existieren. Kommen wir abschließend auf besonderen Wunsch des Genossen Dunkhase noch kurz auf die Rolle von Arbeit und Arbeitszeit im Sozialismus zu sprechen. Erste Feststellung. Vielleicht kennen einige von Ihnen Norbert Trenkle und seine wertkritischen Freunde. Dem widerspreche ich ein bisschen. Ich sage nämlich, dass die Arbeit den Leuten zum Trotz auf unabsehbare Zeit Grundlage aller menschlichen Gesellschaften bleiben wird. Arbeit ist laut Marx bewusste Vermittlung des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur. Solange wir einen Stoffwechsel haben, müssen wir den mit der Natur vermitteln. Und dies tun wir nach Möglichkeit bewusst und zielgerichtet. Arbeitsprozesse benötigen Zeit. Immer. Und deshalb sagt Marx, dass sich in der Ökonomie der Zeit alle Ökonomie auflöse. Gemeinschaftliche Produktion vorausgesetzt, bleibt die Zeitbestimmung natürlich wesentlich. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh und so weiter zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller oder geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von Zeitersparung ab. Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Die einer Gesellschaft zur Verfügung stehende Arbeitszeit ist endlich. Sie muss möglichst effizient angewendet werden. Und sie muss möglichst sinnvoll auf die verschiedensten Sektoren verteilt werden. Andererseits sind die Produkte der gesellschaftlichen Arbeit auf die Gesellschaftsmitglieder zu verteilen. Für die frühe Phase ging Marx offenbar davon aus, dass dies entsprechend von Arbeitsmengen und Arbeitszeit erfolgt. Hier mal ein Zitat aus dem Kapital, es geht um den Verein freier Menschen. Seht hier noch das. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil eines jeden Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch am individuell verzehrbaren Teil des Gemeinproduktes. Dieses lange Zitat schenke ich Ihnen und möchte nur drei Dinge hervorheben. Erstens, Arbeit und Arbeitszeit bleiben zentrale ökonomische Kategorien, auch und gerade im Sozialismus. Zweitens, Marx fasst nachkapitalistische Gesellschaften wesentlich als nicht warenproduzierende Gesellschaften. Wir haben keine Produktion unabhängiger Privatproduzenten. Wir haben gesellschaftliche Produktion und folglich ein gesellschaftliches Produkt, das unter die Leute verteilt wird. Ich bitte, den Unterschied zu bemerken. Die Gesellschaftsmitglieder teilen ihr gemeinsames Produkt unter sich auf. Das ist etwas völlig anderes als der Satz, die Gesellschaftsmitglieder tauschen ihre individuellen Produkte aus. Drittens, da die Gesellschaften, über die wir hier reden, jene sind, die eben aus der kapitalistischen Warenproduktion hervorgegangen sind, bestehen noch Parallelen zur kapitalistischen Warenproduktion. Es herrscht dasselbe Prinzip, sagt Marx, wie beim kapitalistischen Warenaustausch. Für ein bestimmtes Quantum der Arbeit, das ich in der einen Form leiste, erhalte ich ein anderes, dasselbe Quantum Arbeit, aber in einer anderen Form. Nur, dass das von mir verausgabte Arbeitsquantum keine Warenform mehr annimmt, ich verkaufe keine Ware mehr, ich bekomme den Anteil am gesellschaftlichen Produkt zugewiesen. Dadurch entstehen Freiheitsgrade, auch quantitative Freiheitsgrade, die meine Situation positiv oder negativ beeinflussen. Zusammenfassung. Ich nehme jetzt niemandem übel, wenn ihm der rote Faden meiner Argumentation zwischenzeitlich aus der Hand geglitten sein sollte. Mea culpa. Deshalb das Ganze nochmal in 6 Sätzen. Sozialismus bei Marx und Engels ist keine Utopie. Sozialismus ist die bestimmte Negation der bestehenden Gesellschaft. Sinnvolle Aussagen über zukünftige Gesellschaftssysteme können nur getroffen werden, insofern diese Aussagen auf einer tragfähigen Analyse der Entwicklungstendenzen dieser Gesellschaft beruhen. Kapitalismus ist wesentlich entwickelte und sich entwickelnde Warenproduktion. Diese selbst produziert ihre historische Schranke. Sozialistische Produktion ist die Aufhebung der kapitalistischen Warenproduktion. Es ist eine im Kern nicht mehr warenförmige Produktionsweise, die aber noch in vielerlei Hinsicht von der Warenform geprägt ist. Der Sozialismus ist eine Übergangsgesellschaft. Die Herausbildung der sozialistischen Produktionsweise ist ein historischer Prozess. Er beinhaltet Zwischenstufen. Er behandelt Übergangsformen, Mischformen, ungleichzeitige und widersprüchliche Entwicklungen. Arbeit, Arbeitsquanten, Arbeitszeit bilden im Sozialismus nach wie vor zentrale ökonomische Kategorien. Ihre Rolle ist in Form und Inhalt allerdings grundlegend geändert, da die planmäßige Verteilung von Produkten an die Stelle des individuellen Austauschs von Waren getreten sein sollte. Schlussbemerkung. Anknüpfend an das, was Helmut vorhin gesagt hat, ist das nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, völlig obsolet. Selbst falls der ein oder andere von Ihnen mir in der einen oder anderen Frage zustimmen sollte, steht doch die Frage, ist das nicht völlig belanglos, weil wir sind natürlich in Deutschland von einer sozialistischen Revolution Lichtjahre entfernt. Und erst recht sind wir Lichtjahre davon entfernt, ernsthaft zu diskutieren, ob wir uns Gedanken über eine nicht warenförmige Form der Reproduktion machen müssen. Oder nicht. Mein Optimismus, in diesem Land eine sozialistische Revolution zu erleben, ist wahrscheinlich nicht größer als der Ihre. Dennoch meine ich, dass diese Frage, die Frage nach der Zurückdenkung der Warenproduktion oder Warenform, tagesaktuell ist. Und das nur mal an kleinen Beispielen. Bildung ist keine Ware, Wasser ist keine Ware, Gesundheit ist keine Ware, Wohnraum ist keine Ware. Was ist von diesen Parolen zu halten? Nun, erstmal sind sie sachlich falsch. Bildung ist eine Ware, Gesundheit ist eine Ware, Wohnraum ist eine Ware. Aber weit über den Kreis der Marxisten hinaus begreifen immer mehr Menschen, dass genau das ein Problem sein könnte. Wohnraum ist Menschenrecht, ja, aber dieses Menschenrecht wird sich erst dann umfänglich verwirklichen lassen, wenn Wohnraum eben keine Ware mehr ist. Man streitet sich zurzeit in verschiedenen Bereichen der Linken über die Frage, ob Prostitution legalisiert werden sollte oder eher nicht. Worum geht es da? Da geht es um die wahren Formen der Sexualität. Warum kämpfen wir gegen TTIP? Was ist der Neoliberalismus? Viel anderes als der Versuch, den freien Markt und die Warenförmigkeit sozialer Beziehungen noch in den letzten Winkeln der Gesellschaft durchzusetzen. Wenn Marxisten die Warenförmigkeit des Reproduktionsprozesses in Frage stellen, wenn sie eine Produktionsweise anstreben, in der es nicht mehr um den gewinnbringenden Verkauf und Kauf von Gütern geht, sondern um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, dann spintisieren sie sich meiner Meinung nach keine weltfremden Wolkenkuckucksheime zusammen. Dann machen sie nichts anderes, als die Maximen diverser alltäglicher sozialer und politischer Kämpfe zu Ende zu denken. Sie gehen nur einen Schritt weiter als andere. Sie denken, den Satz Gesundheit sollte keine Ware sein, Bildung sollte keine Ware sein, zu Ende zum, was da oben steht, Kapitalismus abschaffen. So, zu Ende denken ist immer gut, zum Ende kommen auch. Das tue ich jetzt und danke für Ihre grenzenlose Geduld. Ja.